fragen euch, was denkt ihr, wenn ihr das Wort einziehen hört? Was fällt euch da spontan dazu ein? Vom Geld einziehen? Eine Wohnung einziehen, sich verändern, ja? Brautpaar zieht in die Kirche ein, richtig, ja? Wenn man darüber nachdenkt, kommen wir da schon so die ein oder andere Sache hoch. Mir ist da auch spontan eingefallen, man zieht in ein neues Haus ein, in eine neue Wohnung. Oder Fans ziehen ins Stadion ein. Oder eine Mannschaft zum Beispiel zieht in ein Finale ein. Wären noch so weitere Sachen. Genau. Das hat man doch gehört. Jesus zieht in unser Herz ein. Ja, jeder kennt es, oder die meisten, denke ich mal, kennen das, wenn man lang an einem Haus gebaut hat oder eine neue Wohnung gekauft hat, kann man es doch kaum abwarten, dass man endlich einziehen darf. Das ist doch ein sehr schönes Gefühl. Und noch schöner ist das Gefühl, wenn man einzieht und das ist fertig. Ich kenne es von unserem Hausbau, wir sind eingezogen und naja, es war halt wieder die Hälfte fertig. Wenn man aber irgendwann einmal sagen kann, es ist fertig, man kommt in was Neues rein, das ist doch ein tolles Gefühl. Oder so wie es Trud gesagt hat, die Kirche, die sitzt komplett voll mit Menschen. Und man zieht dann als Brautpaar ein, es geht die Türe auf, alle stehen auf, alle schauen dahin an. Das ist doch ein tolles Gefühl. Oder wenn man so als Fußballspieler zum Beispiel in ein Stadion einläuft und da stehen 80.000 Menschen und jubeln einem zu, das muss doch ein umwerfendes Gefühl sein. Doch wie war es, oder wie ist es, wenn Jesus in unser Herz einzieht, ist das dann auch so? Oder passiert das so nebenbei? Oder ja, passiert vielleicht auch nichts? Das wäre die schlimmste Annahme, denke ich. Ja, Jesus möchte in unser Herz einziehen. Und er möchte unser Herz dann auch verändern. Ich weiß nicht, viele werden den Autor kennen, den William Paul Young. Der hat so das bekannteste Buch ist Die Hütte. Und der hat unter anderem auch das Buch geschrieben, Der Weg. Kann ich euch mal empfehlen, das zu lesen. Und da gibt es auch eine Stelle da drin, er begegnet dann ja Jesus und dem Heiligen Geist. Und dann sehen sie da so einen Garten, möchte ich da jetzt nicht sagen, so ein eingefriedetes Grundstück. Das war völlig verwahrlost. Da ist ein Unkraut drauf gewachsen und da war auch noch eine ganz kleine, ärmliche Hütte drauf, die schon völlig verfallen ist. Und da drin hat jemand gewohnt. Mit dem hat er sich so unterhalten und sagt halt auch so, ja, du kannst ja da drin nicht wohnen, das ist doch das letzte Loch. Und als sie dann so ins Gespräch kommen, merken sie, dass das quasi so der Sinnbild von seinem Herzen ist. Dieser eingefriedete Garten, so sah es in seinem Herz aus. Und die Hütte, die da schier zerfallen ist und der Mann, der da drin gewohnt hat, war Jesus in seinem Herzen. Ja, und so macht ihm Jesus einfach deutlich, entweder hast du so eine trostlose Wüste, wenn du Jesus keinen Raum gibst, wenn du Jesus eigentlich nie wirklich einziehen lässt, für ihn auch keinen Platz hast in deinem Herzen. Und später dann sieht er so das Gegenteil, da sieht er der Garten, der blüht, der wächst, der gedeiht, er bringt sogar Früchte. Es ist nicht irgendeine ärmliche Hütte, sondern es ist ein schönes Haus. Ja, so kann es auch aussehen, wenn Jesus in unserem Herzen wirkt. Wenn wir ihm Platz geben zum Wirken, dann kann es auch Früchte tragen. Also ich kann das Buch euch nur empfehlen. Ja, und ums Einziehen soll es auch heute gehen, in der Predigt. Heute ist ja der Palmsonntag. Wir sehen ja hier vorne schon schön mit den Figuren aufgestellt, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Ja, und ich denke, so ist es auch wichtig, dass Jesus in unser Herz einzieht.
Palmsonntag, die Karwoche beginnt. Und ich habe es überschrieben, Jesus muss einziehen. Vielleicht versteht das am Schluss, warum es muss hier steht. Jesus zieht in Jerusalem ein, ein Riesenereignis vor 2000 Jahren. Gestern, als ich zum Bäckerfahrer bin, kommt er immer, ich weiß nicht, früher hat es Kaiserswort zum Tag, heißt glaube heute ein bisschen anders, so kurz vor 7, immer die 5 Minuten, ein Wort von der evangelischen Kirche. Und da hat ein Pfarrer gesprochen, es beginnt eine Wahnsinnswoche. Das dachte ich, jetzt wird es interessant. Ja, es kam dann raus, Jesus hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Und aber am Schluss, Jesus war nicht schuld daran, sondern alle, die ihn gekriegt haben. War schade, ich habe gedacht, ein bisschen mehr Evangelium wäre eigentlich wichtig für unsere Welt heute. Ja, menschlich gesehen hat dieser Einzug mit Jubel begonnen und dann mit Trauer und Hass geendet. Ein paar Tage später. Aber göttlich, es hat mit Trauer begonnen und in Jubel und Freude geendet. Ich komme noch gleich drauf, warum. Ich lese mal den Text. Am nächsten Tag hörte die große Menge, also die Volksmenge, die in Jerusalem versammelt war zum Passafest, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott, heil dem, der im Auftrag kommt, in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in Heiligen Schriften heißt, Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Zionstadt, siehe, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, das seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Immer wieder erstaunlich, wenn wir in der Bibel lesen, dass sich Verheißungen Gottes erfüllen. Was Gott voraussagt, was kommen wird. Und so auch hier dieses Wort, das Sacharja ca. 700 Jahre bevor Jesus kam, schon angekündigt hatte, dass der Messias einziehen wird in Jerusalem. Wir hätten manchmal jetzt gern so eine Checkliste, so eine kurze Zusammenfassung, was alles sich ereignet, bis Jesus wiederkommt. Das wäre doch nicht schlecht, wenn man da abhaken könnte, wo stehen wir gerade. Aber die Bibel oder Gott macht es spannender. Eher wie ein Krimi oder eine Schatzsuche. Die Bibel fordert uns auf, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, um die Schätze, die da drin sind, zu entdecken. Und Und deshalb gilt es für uns, dass wir immer wieder die Bibel lesen und forschen, was Gott zu sagen hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch immer wieder neue Dinge entdecken und staunen, wie Gott redet und wirkt. Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem, wird in allen vier Evangelien berichtet. Es war also ein Riesenereignis. Die Jünger selbst erkannten es im Nachhinein erst, was hier passiert ist. Geht es uns nicht oft auch so, dass wir mitten in Situationen drinstehen und erst im Nachhinein merken, was eigentlich passiert ist? Dieser Einzug, war es der Höhepunkt Jesu in seinem Leben? Jetzt endlich wird er als Messias gefeiert. Das ganze Volk jubelt ihm zu. Endlich. Aber wie erging es Jesus dabei? Wie hat er das Ganze empfunden? War es so ein großes Ereignis, dass ihm Tausende zujubeln? Jesus kam nicht, um verehrt, bejubelt zu werden. Er kam an diesem Tag, um Gericht zu halten. Und diese Schuld, die das Volk auf sich geladen hat und auf sich lädt, auf sich zu nehmen. Die Menschen haben es nicht verstanden. Sie haben geglaubt, jetzt kommt der Messias, jetzt vertreibt er die Römer, er wird König über Jerusalem, über Israel und dann beginnt diese glorreiche Zeit, die in der Bibel verheißen ist. Schließlich war dieses Ereignis von Lazarus, sein Sterben und Auferstehen, dass Jesus ihn wieder auferweckt hat, das war das Stadtgespräch. Der kann Tote auferwecken. Das muss der Messias sein. Deshalb gehen sie ihm entgegen, laufen ihm entgegen vor die Stadt sogar, heißt es. Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Also ist Jesus der Messias, dachten sie. Aber Jesus war traurig über dieses Volk, das nicht verstand, was sein Auftrag war und warum er gekommen ist. Wir lesen das in Lukas 19, Kapitel 19, Vers 41, als Jesus in die Nähe von Jerusalem kam. Da weinte Jesus über Jerusalem. Es war kein Freudentag. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber Gott hat dich blind dafür gemacht. Darum kommt jetzt über dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, und dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte. Das ist Gericht und wir wissen, 40 Jahre später ist dieses Gericht eingetreten. Jerusalem wurde zerstört, Hunderttausende wurden entweder deportiert als Sklaven, oder umgebracht, gekreuzigt in der Stadt Jerusalem. Jesus kam, um Gericht zu halten. Nachdem er in Jerusalem einmarschiert war, ging er in den Tempel. Und da lesen wir, dass er mit der Tempelreinigung begonnen hatte. Warum? Er sagte, mein Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Was war passiert? Wer am Donnerstag da war, der Rainer hat euch das ein bisschen erläutert, die einzelnen Säle und Bereiche des Tempels. In diesem Vorbereich des Tempels, wo auch Gottesdienst abgehalten wurde für Heiden, wo die Menschen zum Gebet zusammenkommen sollten, das war eine riesige Markthalle. Es war so, dass dort die Opfertiere verkauft wurden. Das Geld musste gewechselt werden, weil die Opfertiere konntest du nur mit dieser einen Währung bezahlen. Es war ein Ort des Mammons, des Geldes und nicht mehr ein Gott Gottes, Jahwes, der Stille und der Zuwendung zu Gott. Wenn Leute zum Beispiel ihre Opferlämmer wie ein Passa mitgebracht haben, dann musste sie es von Priestern dort beurteilen lassen, ob dieses Tier auch fehlerlos ist, ob es geopfert werden kann. Aber meistens haben die einen Fehler gefunden, sie durften es nicht opfern und mussten für den dreifachen üblichen Preis ein Lamm von ihnen kaufen, das sie dann opfern konnten. Überhöhte Preise, eine Taube zum Opfern kostete so viel wie ein Tageslohn. Geld, die Begutachtung kostete selbst auch schon einen Tageslohn. Das Geld, das sie umtauschen mussten, mussten sie zu einem ganz schlechten Kurswechsel umtauschen. Es war das übliche Geld, es war reine Silbermünzen. Und auf diesen Silbermünzen, das war ja die Währung der Welt, aber das war eine stabile Währung, dort war das ein römischer Gott aufgedruckt als ein Götzenbild. Das war alles legal, das war alles gut. Und das hat Jesus zum Anlass genommen, hier aufzuräumen und mal deutlich zu machen, was für eine Heuchelei hier an diesem Platz stattfindet. Deshalb die Tempelreinigung. Jesus ist einfach der Kragen geplatzt über diese Heuchelei. Und Jesus hält damit auch Gericht über Jerusalem, über das Volk, über die hohen Priester und Schriftgelehrten, denn die haben das ganze Geld eingesteckt, die haben das Ganze verwaltet. Noch jubelte ihm das Volk zu beim Einzug, aber schon 6 Tage später haben sie geschrien, kreuzige ihn. Da war es vorbei mit dem Jubel. Warum? Er hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt. So wie sie sich's vorgestellt haben, ist es nicht passiert. Heißt der Palmsonntag, woher kommt's? Die Leute haben Palmzweige genommen. Warum Palmzweige? Palmzweige waren zu dieser Zeit im Orient. Bäume hat es genügend gäbe, Palmen. Und in der Kultur war es ein Symbol der Herrschaft und einer Gottheit. Die jüdische Kultur verband es, dieses Symbol, die Unabhängigkeit eines Königs. Es war also der Einzug mit den Palmzweigen, dass die Leute das benutzt haben, ein Zeichen dafür, dass hier ein König kommt, ein Sieger. In Wikipedia heißt es, im Mittelmeerraum galten sie von alters her als Sinnbild des Lebens und des Sieges, in Israels insbesondere auch als Symbol für die Unabhängigkeit und den siegreichen König. Und Israel wartete auf den Messias. In Zacharja 14 wird es ja berichtet, dass wenn der Messias kommt, dann wird er sein Reich aufrichten und das Laubhüttenfest, das die Israelis ja feiern, auch heute wieder, das wird dann zu einem großen Fest, wo die ganzen Völker nach Jerusalem ziehen. Und da wurden ja auch Palmzweige verwendet, um die Laubhütten zu bauen. Also das war ein Symbol dafür, der Messias kommt und richtet sein Reich auf. Wie schon angedeutet, Jesus hat die Vorhersagen Gottes erfüllt. Dieser Vers in Zacharja, den Friedenskönig, der kommen wird eines Tages. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wortwörtlich erfüllt sich diese Verheißung Gottes. Gott steht zu seinem Wort. Das Passafest war eines der großen, drei großen Feste in Jerusalem. Warum hat Jesus gerade dieses Passafest ausgesucht, um einzuziehen in Jerusalem und dort zu sterben am Kreuz? Auch das hat einen großen Hintergrund. Der Tag, als Jesus eingezogen ist, das war der Tag, wo diese Passalämmer, die dann in den nächsten Tagen geschlachtet wurden, begutachtet wurden, ausgesondert wurden. Auch Jesus wurde an diesem Tag ausgesondert als Passalamm. Das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, wurde an diesem Tag ausgesondert von Gott selber. Als endgültiges Opfer für die Schuld der ganzen Menschheit. Von den führenden religiösen Männern in Israel für nicht wert geachtet, ausgesondert, nicht fehlerfrei. Dieses Passalam, das geht ja zurück auf den Auszug aus Ägypten, wo sie ein Lamm schlachten mussten und das Blut an den Tierpfosten streichen, damit der Tod an diesem Haus vorübergeht. Dieses Passalam, das sein Leben lässt, wie es hier von dem Altar vom Grünewald, dem Künstler, dargestellt ist, das sein Blut vergießt. Das Passalam, das geschlachtet wird für die Sünde, damit ich frei bin von Schuld. Das sind Beispiele, klar deutliche Zeichen Gottes, was das bedeutet, wenn Jesus kommt und stirbt. Er lässt sein Leben für seine Feinde, für die, die ihn noch gar nicht kennen. Er ließ sein Leben für uns, als wir noch Feinde waren, bevor wir ihn kannten. Und hier wird die Liebe Gottes zu uns Menschen deutlich, dass sie uneingeschränkt ist. Jesus musste einziehen in Jerusalem, damit sich das Wort Gottes erfüllt. Und auch ein Beispiel, ein Schauspiel für die himmlische Welt, was hier passiert auf der Erde, dass es zum Segen und zur Erlösung der Menschen passiert. Diese Welt, die zum Tode verdammt ist, will Gott retten, jeden einzelnen Menschen. Und Jesus wird auch wiederkommen. Das hat er uns verheißen. An Ostern ist Jesus auferstanden, hat den Tod besiegt, Himmelfahrt, Pfingsten, all diese Ereignisse, die wir dann noch danach feiern, sind Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Liebe Gottes und dass er wiederkommt. Und auch hier heißt es in der Bibel, dass Jesus wieder einziehen wird in Jerusalem. Das ist das goldene Tor, das Tor Richtung Ölberg, er wird vom Ölberg her kommen. Die Moslems haben es zumauern lassen, damit der Messias nicht einziehen kann. Sie haben einen Friedhof davor angelegt, weil es in der Bibel oder im Koran auch heißt, dass der Messias nicht über ein Totenfeld zieht. Wir wollen es verhindern, hat unser Führer damals, gesagt, die haben wohl nicht gewusst, wenn Jesus wiederkommt, dass die Toten auferstanden sind. Dass es kein Totenfeld mehr gibt und so eine Steinmauer, die zugemauert ist, würde den Messias mit Sicherheit nicht aufhalten. Daniel hat schon am Anfang angeführt, Jesus muss einziehen. Wo muss er einziehen? Irma hat es deutlich gesagt, ins Herz muss er einziehen. Das ist die Botschaft, die heute gilt. Er muss einziehen bei uns. Und dann, wenn er einzieht, dann können wir jubeln und uns daran freuen. Ein Mensch muss von Neuem geboren werden, wie er es im Nikodemus versucht hat zu erklären. Da dass hier was Neues passiert. Wenn er einzieht, dann verändert sich was, dann wird was neu. Diese Botschaft von Karfreitag und Ostern, die muss wichtig werden in unserer Umgebung, in unserem Herzen, in unserer Welt. Wie heißt es im Psalm 24? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Das ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Das ist der Herr Zebaut. Er ist der König der Ehre. Reißen wir die Mauern ein, die Gott, die Jesus ausgrenzen. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus kommt nicht als Feldherr, der einbricht mit Gewalt, der eine Stadt stürmt. Jesus klopft an der Herzenstür und fragt, ob er reinkommen darf. Und es liegt an uns, ob wir diese Tür öffnen, ob wir uns verändern lassen, ob wir den Geist Gottes reinlassen oder Jesus reinlassen in unser Herz und uns verändern lassen. Er will mit uns Mahl halten, Abendmahl. Was an Ostern passiert ist, das uns deutlich machen wird. Ja, ist deine Herzenstür offen für Jesus? Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du einziehen willst in jedes einzelne menschliche Herz. Dass du eingezogen bist in Jerusalem, um das Heilswerk zu vollenden in Jerusalem. Dein Sterben am Kreuz und deine Auferstehung, du hast den Tod besiegt. Du hast als Opferlamm die ganze Schuld der Welt auf dich genommen, auch unsere, auch meine Schuld. Und du vergibst uns. Hab Lob und Dank, dass wir das erkennen durften und dürfen immer wieder neu, dass du uns liebst, dass du für uns da bist und dass du mit uns durchs Leben gehen willst. Und das bitten wir einfach auch für Galt auf der Umgebung, dass Menschen das erkennen und annehmen. Zieh du ein in diese Stadt, in die Herzen der Menschen.